Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hi und herzlich willkommen im Kulturkiosk. Ich bin die Kira und ich bin heute fast alleine hier, aber nicht ganz alleine. Ich habe nämlich wieder einen ganz besonderen Gast mit dabei, den Felix.
Hey, was geht?
Felix, wer bist du denn?
Hi, ich bin Felix und ich mache seit vielen Jahren Rapmusik. Ich komme aus der Nähe von Regensburg, ja genau, und rappe unter dem Namen Felix und springe unter dem Namen zusammen mit meinen Homies immer wieder auf Bühnen rum, hier in der ganzen Oberpfalz und drüber hinaus.
Wo warst du denn schon hier in der Region?
Boah, eigentlich alles schon mitgemacht. Also in Weiden, im Jutz, da gibt es ja auch immer solche Hip-Hop-Actions, so, die irgendwie, ich glaube, die Oscar organisiert das mit oder BZK.
Die war auch schon da, Oscar.
Hattet sie auch schon da?
Ja.
Ja, mit der kommt jetzt dann demnächst noch ein Song.
Cool, ja, da bin ich ja gespannt.
Zu der fahre ich jetzt dann noch hin zum Reels drehen.
Wow, okay, du hast echt ein Programm heute.
Ja, immer busy.
Wow.
Genau, und da waren wir hier jetzt schon. Früher haben wir öfter mal hier in Amberg, im Jutz-Klärwerk haben wir öfters mal was gemacht oder bei diesem Sommer in der Stadt in Amberg. Mhm. Dann gab es eine Zeit lang bei mir in der Gegend das Isle of Vibes. Ich weiß nicht, ob man das so kennt, wenn man jetzt nicht so aus der Schwandorfer Richtung ist, aber da war das ein relativ großes Festival, da bei Premberg, so ein ganz kleines Kaff zwischen Schwandorf und Burg Lengenfeld quasi. Und ja, Schwandorfer Jutz früher, das war immer so, wenn da, das waren so die Anfänge eigentlich so. Mhm. Wenn da irgendwie bunte Bühne war, immer mit den Homies raufgesteppt und dann, lass ein paar Songs rappen. Und halt, ja, Bürgerfest Burg Lengenfeld, Bürgerfest Schwandorf, sowas geht immer.
In Regensburg warst du auch schon, oder?
Ja, stimmt. Das Wichtigste fast vergessen, weil in letzter Zeit ist wirklich oft Regensburg, also alte Mälzerei, macht immer Bock da aufzutreten. Da haben wir schon richtig geile Abende gehabt. Also da machen die auch manchmal so Songslam. Da habe ich auch schon einmal mitgemacht. Ein Homie von mir macht da öfter mit. Das macht richtig Spaß. Die haben da richtig geiles Publikum am Start. Also mega nette Leute, mega der positive Vibe, die gute Atmosphäre. Dann haben wir letztes Jahr Support gespielt da für Use You. Das war nice. Also oben in der Mölze und da war halt wirklich voll. Das war richtig geil. Und ansonsten haben wir jetzt schon ein paar Mal Heimspiel gemacht. Das ist dann unten im Keller von der Mölze. Und der Raum ist zwar ein bisschen kleiner, aber du kriegst auch so 100 Leute und sowas rein. Und das macht schon auch Bock.
Da ja, das unten ist schon ein guter Vibe da unten, oder?
Ja, voll. Passt für Hip-Hop gut, so dieses undergroundige Feeling.
Wenn du sagst, du machst es schon seit Jahren, wie lange machst du es denn schon?
Also angefangen, die ersten Texte habe ich geschrieben, als ich 14 Jahre alt war, 2006. Und da auch ab und zu mal ein bisschen gerappt so. Also auch die Texte versucht zu rappen so auf so Beats, aber das habe ich noch nicht so richtig gut hingekriegt damals. Da habe ich mich noch nicht so ausgekannt damit. Und ab 2008 ging es dann richtig auch los, dass ich mir dachte, okay, ich schreibe jetzt nicht nur Songtexte, die sie irgendwie reimen, aber die man nicht rappen kann, sondern ich versuche das alle wirklich irgendwie auf dem Beat zu schreiben und dann auf dem Beat auch zu rappen. Haben wir da dann auch mein erstes Mikrofon gekauft und dann gab es lauter Sessions. Damals mit meinem besten Freund, mit Raffi, der als Nero Gott. Ja, guter Name.
Understatement.
Ja, genau. Man muss auch mal ein bisschen bescheiden bleiben. Mit dem fing das alles an. Also mit dem die ersten Songs recorded. Und wenn es jetzt irgendwie ein paar Leute gibt, die vielleicht schon das ein oder andere Album von mir oder den ein oder anderen Song von mir gehört haben, dann wird der Name auch ein Begriff sein, weil der war auch immer mal wieder als Feature dabei, entweder bei so Mammut-Tracks oder auch so, also zum Beispiel beim vorletzten Album jetzt bei Send Love haben wir einen richtig geilen Song miteinander, Facts heißt das Ding. Wir haben uns erst letzte Woche wieder getroffen, da haben wir beide so gesagt gehabt, hey, das ist eigentlich wirklich der beste Song, den wir zwei miteinander gemacht haben, der gefällt uns immer noch, obwohl der jetzt auch schon wieder 4 Jahre alt ist.
Aber so soll es doch sein, dass man immer noch hinter seiner Kunst steht.
Ja, voll, ja.
Und das war auch immer schon Hip-Hop für dich oder Rap?
Ja, safe. Das war damals, das hat mir einfach begeistert. Also ich habe die Story schon sehr oft erzählt. Das fing damals alles an in Italien Urlaub, als ich 8 war.
Spannend, okay.
Und da hat mein Dad, ich weiß es nur ganz genau, in unserem alten blauen Fiat Brava sind wir da durch Italien gefahren. Und mein Dad und ich waren da allein unterwegs. Ich weiß nicht warum. Meine Mama und meine Schwester waren da auf jeden Fall bei dieser Fahrt nicht dabei. Ich habe das so wirklich bildlich nur vom Auge. Ich sitze vorne am Beifahrersitz neben meinem Dad und da läuft auf einmal, also er spielt dann, läuft auf einmal vor seiner CD so Eminem Without Me. Und dann habe ich so gefragt, was ist denn das so? Also ich war voll begeistert. So, okay, krass, wer ist das? Was ist das für ein Song? Und da hat mir mein Dad so erklärt. Und ich so, ja, und was singt der da? Was macht der da so? Und da habe ich mal jede Zeile quasi so ein bisschen von ihm übersetzen lassen. Und ich habe einfach gemerkt gehabt, hey, das ist so komplett anders als die Musik, die ich sonst so gehört habe. So, mein Dad ist eigentlich eher voll so der Rock-Fan, also so richtig so Hardrock und so Sachen. Ich meine, da gibt's ja auch richtig geilen Scheiß, so, keine Ahnung, Iron Maiden. Oder ich bin ein großer Fan auf Red Hot Chili Peppers. Aber da habe ich als Kind einfach gemerkt, wow, das hat eine ganz andere Energy für mich, diese Musik. Und das ist so, ich fühle das halt einfach komplett. Und ab da war das so klar, okay, es gibt Musik, die einfach geil ist, die einfach schön ist zu hören, so auch in anderen Genres. Und da gibt es ganz viele Künstler, die ich respektiere und die ich gerne höre. Aber das ist so meine Musik.
Mhm. So. Das war so richtig die Core-Memory.
Ja, voll.
War es dann auch schwer, selbst das zu lernen? Weil Rap ist ja jetzt nicht das einfachste Genre, oder?
Es ist wirklich nicht easy. Also man kann ganz schnell einfach anfangen. Das ist ja das Gute, man braucht nicht viel dafür. Ich meine, du brauchst kein Instrument dazu, du brauchst nur deinen Kopf, du brauchst nur deine Stimme und du brauchst irgendwo ein Beat. Oder wenn du selber kein Beat hast, dann, keine Ahnung, schaust du irgendwo, dass du dir irgendeine Melodie aus dem Internet oder so holst und da guerillamäßig drüber rappst, so. Egal, einfach samplen, einfach nehmen, irgendwas drüber klatschen und dann drüber rappen. So war das einfach auf jeden Fall früher, wo es noch nicht so viel Auswahl bei sowas gab. Und zu der Zeit, wo ich angefangen habe, gab es halt auch noch nicht so irgendwie so Tutorials oder so, aber ich habe halt 2, 3 Leute gehabt, die mir da auf jeden Fall gut geholfen haben. Also einer der wichtigsten war Das W. Ich weiß nicht, ob der so dir ein Begriff ist.
Nee, sagt mir gar nichts.
Also der kommt aus der Bayreuther Richtung, da aus der Gegend. Und schon auch größer gewesen, also der war jetzt auch ein paar Jahre war der bei Timi Hendrix in seinem Label unter Vertrag und ja, der hat halt damals schon geile Mucke gemacht. Wir kannten uns halt, weil unsere Eltern waren befreundet, wir waren da immer zu Besuch und ich habe das dann als Kind so mitgekriegt, dass der rappt und ich war dann ultra der Fan. Er hat damals nur mit seinem Kollegen als Weekend Session haben die damals, also aber weak wie schwach, haben die damals gerappt und Tracks rausgebracht, Alben rausgebracht und ich fand das so geil und ich hatte eh so 2, 3 Kollegen, mit denen ich immer im Schulbus Songs ausgetauscht habe, so. Es war ja irgendwie crazy, weißt du.
Kannst du mal über Bluetooth schicken?
Ja, damals nur über Infrarot.
Oh Gott, ja.
Mit Sony Ericsson W810i. Einfach musstest du nur so oben aneinander halten, um über Infrarot dir die Songs hin und her zu schicken. Und wir hatten ja Zeit, das ist ja das Gute.
Ja.
Ich meine, ich bin auf dem Kaff groß geworden, Bubach an der Naab, war in Schwandorf in der Schule. Das ist eine Fahrt von 10 Minuten, aber der Bus nimmt halt jedes kleine Kaff
so
auf dem Weg
hatte
mit.
Ich auch, ja.
Ja, wir sind einfach 40 Minuten in die Schule gefahren und das war immer, wir haben uns immer hinten im Bus gesetzt, er und ich, meistens war nur ein anderer Kollege dabei. Wir waren so die einzigen 3 aus Bubach, die eigentlich Rap gehört haben. So damals hat das halt kein anderer so gefühlt, so 2003, 2004. Und ja, das war dann immer so quasi am Abend davor irgendwie, nachdem man die Hausaufgaben gemacht hat, so irgendwie im Internet grinden und dann am nächsten Tag in der Früh kommt man stolz so seine Perlen präsentieren, so hey, schau mal, was ich wieder gefunden habe. So. Und da, als ich halt das mitgekriegt habe, dass der Max Mucke macht, also so heißt der bürgerlich, habe ich mir das angehört, fand ich das richtig geil und habe das da bei uns in der Gegend immer verbreitet und habe denen das so gezeigt und so, hey, schatz mal, das ist ultra krass, das ist doch mega. Und irgendwann gab es dann so diesen einen Tag, ich war voll sauer auf so ein paar Leute. Also ich war richtig, richtig wütend. Und ich dachte mir, wo soll er jetzt hin mit der Wut? Und irgendwie dachte ich dann in dem Moment, ja, der Max, der packt ja seine Emotionen, seine Gefühle auch in diese Musik, der schreibt dann da Songs drüber. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Und dann dachte ich, ich schreibe jetzt einen Battle-Song gegen diese Leute. Das war mein erster Text, den ich damals geschrieben habe. So ein Battle-Text. Keine Ahnung. Also frag mich nicht, was ich da geschrieben habe. Das ist Gott sei Dank. Das ist Gott sei Dank verschollen. Aber und da, von da an war für mich klar so, wie gesagt, das war dann irgendwann so 2006 eben rum, so, hey, ja, geil, also das ist nicht nur die Musik, die, also nicht nur die Kultur, die ich, die mir am meisten zusagt, wo ich sage, das lebe ich, das spricht mir aus der Seele, und nicht nur die Musik, die ich als Hörer eben so feiere, sondern wo ich selber auch Teil davon sein möchte. Und dann habe ich immer mehr und mehr Texte geschrieben. Und dann war das jedes Mal so, wenn wir dann in Bayreuth waren, bin ich immer mit so einem fetten Stapel Texte gekommen. Dann hat der Max das mit mir ein bisschen durchgeschaut und der hat mir immer ein bisschen Feedback gegeben. Und der hat mir dann so diese ersten Tipps gegeben. So, jetzt gebe ich ja selber für so Kids an so Schulen oder in so sozialen Einrichtungen so Workshops. Und im Endeffekt hat er das, was ich erkläre, nichts anderes wie das, was er mir damals erklärt hat. So mäßig, hey, du musst ungefähr schauen, dass die Zeilen gleich lang sind. Packst am Ende der Zeile den Reim, weil wenn die ungefähr gleich lang sind, dann hast du ungefähr die gleichen Silben und dann lässt du das auch schön flowen, dann hast du die gleiche Rhythmik drin, das gleiche Tempo und wie viel Zeilen so ein Part hat, was eine Hook ist, was Doppelreim ist oder ein mehrsilbiger Reim. Und das, also wenn er mir da damals nicht geholfen hätte am Anfang, dann hätte ich wahrscheinlich deutlich länger gebraucht, bis ich da selber dahinter kommen wäre. Und das war es am Anfang eigentlich. Das waren so die ersten 2-3 Jahre, war im Endeffekt immer wieder Feedback-Tipps holen vom Max und dann üben, 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 machen, machen, machen. Ich habe wirklich eigentlich, also ja, spätestens dann 2008, ab dem Moment, wo ich dann mein eigenes Mic hatte, hat sich eh bei mir nur alles um Musik gedreht. Also ich, wenn dann bin von der Schule heimgekommen und habe einfach den ganzen Tag Mucke gemacht und einen Track nach dem anderen aufgenommen. Das meiste am Anfang einfach für einen Papierkorb, so. Aber einfach als Übung, damit man immer besser lernt, so hey, du brauchst ja nicht bloß Taktgefühl zum Rappen, du brauchst ja auch ein Beatgefühl. So. Also es ist gut, wenn du erst einmal weißt, was der Takt ist und wie du im Takt bist, aber trotzdem, du kannst ja verschiedene Beats verschieden flowen und das dann zu checken, wie man das dann nur macht, das ist einfach Learning by Doing. Ja.
Das könnte ich ja überhaupt nicht einfach so für die Tonne produzieren, da bin ich zu perfektionistisch und eher hält mich das dann auf, als dass ich dann eins und nacheinander welche produziere.
Das merkt man erst retrospektiv.
Ja, okay.
Ich dachte damals, das wäre voll krass.
Ja, okay. Verstehe. Ja, so bin ich schon auch eher. Ja, aber es klingt für mich schon ein bisschen so nach Schicksal. Dieser Moment in Italien, wo du das erste Mal gehört hast und das hat dich sofort angesprochen, irgendwie als ob das für dich schon bestimmt war. Und dann auch noch, dass du so gute Kontakte zu jemandem hattest, der schon in der Szene voll drin war.
Ja, ja, also, kann man
das gut. Hätte sein sollen.
Ja, ja, voll. Ist mir gut zugefallen.
Ja.
Ja. Das ist ja eh so ein Ding irgendwie, da habe ich mit einem Freund da mal länger ein bisschen drüber philosophiert. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ESO-mäßig, aber so gerade, wenn man selber Musik macht, dann denkt man sich, ja okay, schaut man sich mal manche Wörter mal genauer an, nimmt man das mal auseinander. Okay, Zufall, was heißt das Wort eigentlich? Es ist dir zugefallen. Dir kann ja bloß was zufallen, wenn du dich schon auf diesen Weg machst. So. Okay. Und im Endeffekt, ja, wie du schon sagst, das war einfach der Weg, den ich schon immer in mir hatte. Und ich habe mir wahrscheinlich davor schon länger unbewusst auf diesen Weg gemacht, bevor ich die ersten Songs geschrieben habe. Wie gesagt, ab diesem Key-Moment, wo ich das erste Mal Rap gehört habe, haben wir wahrscheinlich in mir drin unbewusst schon auf diesen Weg gemacht. Und dann sind mir einfach nur die Sachen zugefallen, die ich gebraucht habe, damit ich es dann auch selber machen kann.
Wie ging es dann weiter?
Boah, weiter von da an.
Ja.
Weiter von 2008.
Wie hast du es geschafft, lauter Musikvideos zu drehen und deine Musik produziert zu bekommen? Wo hast du die Beats her zum Beispiel?
Also ganz am Anfang, das ist ein bisschen echt so, ein bisschen so Opa erzählt vom Krieg. So
ja,
bisschen,
ne? Nee, das, genau das wollte ich hören.
Okay, also ganz am Anfang Rappers Inn war eine wichtige Quelle damals für mich, für die Beats. Ich war übertriebenes Forum-Kiddy. Also als ich damals diese Seite entdeckt habe, oder ein Kollege hat mir das gezeigt, ein anderer Schwandorfer Rapper. Wir haben ja damals wirklich, das war so cool, wir haben damals haben wir gesagt, ja, wir werden jetzt Rapper, wir werden jetzt Stars, wir nehmen jetzt was auf ja. Und dann schickt mir das Bushido und Bushido nimmt uns dann unter Vertrag. Dann sind wir bei EGJ. Und da waren wir irgendwie so 8 Jungs, die alle Mucke machen wollten, von denen 8 sind 3 oder 4 nicht über den ersten Track hinausgekommen und haben dann wieder aufgehört. Aber ein paar haben halt durchgezogen und da gab es halt auch ein oder zwei, die auch schon, bevor wir diese Crew gemacht haben, schon Mucke gemacht haben. Und einer, der kannte eben diese Seite. Und der hat uns irgendwie 2004, 2005 Rappers Inn gezeigt. Und dann habe ich gesehen gehabt, ja, sau cool. Der Max lädt ja seine Sachen auch da hoch, Weekend Session und so. Und seine ganzen Kollegen aus seiner Gegend, die da rappen. Und dann wurde ich da voll das Forum-Kiddy. Und da gab es halt ultra viele Beat-Producer, die halt einfach da ihre Beats hochgeladen haben. Free Beats zum Free Download und die waren froh drum, wenn jemand drüber grabbt hat. Und das war am Anfang auf jeden Fall die ersten Jahre ganz viel. Beats für Rappers inziehen und dann auf diese Free Beats rappen. Ich hatte ja ganz viele Jahre eigentlich ich habe meinen ersten Song auf Spotify selber hochgeladen 2017. Das war damals mein erstes Album Hand aufs Herz. Und die ganzen Jahre davor habe ich Musik gemacht fürs Musikmachen, weil es eine Leidenschaft war. Mhm. Und habe das einfach ins Internet gestellt und habe mich gefreut, wenn Leute das downloaden. Also ich habe so Freebeats benutzt und habe das aber auch dann for free rausgegeben, die Songs. Und da habe ich dann erst gecheckt, so bei Spotify, okay, ja gut, man kann ein bisschen Geld mit der Musik machen. Wenn man bisschen. Das genau, ja, bei Spotify wirklich ein bisschen. Ja, man kann so 3 Euro kann man schon machen mit der Musik. Wenn man dranbleibt, ganz lang. Und das war dann einfach so dieser Weg, wie gesagt, am Anfang über diese Freebeats, die ersten Songs, die dann eben, also ich habe dann ganz früher auf MySpace die Songs hochgeladen und auf Rappers Inn. Mhm. Dann war MySpace irgendwann tot. Dann wusste ich, okay, jetzt muss ich mal was anderes suchen. Und dann weiter immer auf Rappers Indie Songs als Free Download hochgeladen. Und dann dachte ich mir, okay, YouTube jetzt. Mhm. Und dann habe ich angefangen über das Video Battle Turnier, VBT, auch ein Turnier, das von Rappers Inn veranstaltet wurde. Da habe ich mitgemacht ein paar Mal. Und da musste ich dann eh immer irgendwelche Videos drehen. Und dann ging es am Anfang los mit irgendwelchen Billo alten kleinen Digitalkameras, die meine Eltern hatten. Dann über Handy und dann irgendwann mal, okay, krass, der hat eine Sony Cam. Oh, geil. müssen wir mit dem Videos drehen. Und genau, das war dann eben das. Erst waren die Handys, dann die Billo-Digitalkameras oder andersrum. Und dann irgendwann hat sich der eine Homie halt eine geile Cam gekauft. Das war so 2012, 2013. Und dann hat der Homie immer die Videos für mich gemacht. Und Und darüber sind wir so in das Videogame reingekommen. Mhm. Weil ganz am Anfang, vor dem VBT, habe ich nur immer irgendwelche Bilder hingeklatscht und das als Video so hochgeladen. So richtig so Movie-Maker-Ästhetik. So.
Da kenne ich noch eins, das habe ich so oft gesehen. Wie heißt das? Alles Neue von Peter Fox. Da gab es so auch so ein Video, also es war eigentlich die Musik halt quasi, aber mit eben so Bildern, die zu dem Song gepasst haben. Irgendwie so ein Hai da und ein Schachbrett.
Ja, geil. Ach,
das weiß ich noch. Das habe ich ganz oft gesehen, weil ich liebe den Song.
Ey, das war auch damals voll der Hype. Mhm. Damals gab es ja auch so Mädels, die eher so diesen Emo-Style hatten. Und die haben dann auch so passende Bilder, Videos, oft auch mit Lyrics und haben sich da voll Mühe gegeben. Da gab es ja eine, die ein paar Songs von mir gemacht hat. Und das war crazy. Echt? Ja, das war halt crazy, weil das hat halt sau viele Aufrufe immer gekriegt. Mhm. Also da gibt's zum Beispiel Songs von Max, also von der Sve, die haben halt Millionen Aufrufe auf YouTube bei diesen Emo-Girl-Bilder-Videos. So, ich meine, die Sachen, die da von mir gemacht wurden, die haben nur so 40.000, 50.000, aber ist auch geil.
Das ist gut,
so,
ja.
Vor allem, wenn die dich dann auch noch crediten in der Beschreibung, dann denkst du dir, hey, Checkbot, dann haben zumindest mal ein paar Leute irgendwie der Stimme gehört und mal deinen Namen irgendwo gelesen.
Mhm. Witzig. Jo, und dann bist du bei Wolfpack gelandet, oder?
Ja, in so einer Unteredition. Also das war so ein extra so ein Newcomer-Ding für Wolfpack. Aber das gab es gar nicht lange leider. Also wir haben da wirklich nur diese Plus 49 EP gemacht. Und es war ganz cool, weil dadurch die Connection zu iGroove Music entstanden ist. Und also das lief alles über iGroove Music und das ist ein guter Distributor. Es gibt ja verschiedene Services, worüber du quasi deine Musik hochladen kannst und die das dann an die ganzen Streamingdienste ausspielen. Und sowas wie iGroove ist halt schon gut, weil die Connections haben. Und da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher. Da rankt dich Spotify oder Sichtbarkeit manchmal ein bisschen anders ein, dass du dann irgendwo mal in eine Playlist oder so reinkommst. Ich meine, das ist eh ohne Vitamin B eigentlich fast unmöglich, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, zumindest, dass man irgendwie das Radio, Spotify Radio oder Release Radar ein bisschen gönnt, macht schon Sinn, irgendwie über einen guten Distributor zu machen. Mhm. Genau, da habe ich dann das gemacht und danach Send Love dann wieder komplett in Eigenregie. Also dann habe ich mir selber so einen Distro-Kit, habe ich mir da geholt, diesen, so einen Ami-Distributor. Und da habe ich mir meinen, den lieben Lex, den Weigert Alex, habe ich mir da eingepackt wieder. Mhm. Mit dem ich auch die Musikvideos gedreht habe zu Indiana Ehrenwort und so. Genau, ich springe gerade voll in der Zeit, ja, aber das ist eigentlich, ich hoffe, man kann dem Ganzen nur ein bisschen folgen.
Ich denke schon, ja.
Okay, ich jump gerade ganz kurz nochmal zurück.
Ja.
Also erst gab es den einen Homie, der hat dann so Videos gedreht und mit dem zusammen haben wir dann auch eine Connection zu anderen Leuten, die da im Schwanderfall-Landkreis Videos gedreht haben und haben verschiedene Leute ausprobiert. Und da gab es eben diese Fee Art Lab, die haben mit denen zusammen haben wir damals zu Schneekugelwald dann das Video gedreht. Weil das war so ein Song, es war auch einfach so ein Beat aus dem Internet. Dieser eine Kollege, eben der die Videos gemacht hat fürs VBT, der hat mir den Beat geschickt mal irgendwann, den YouTube-Link, und hat gemeint, hey, der ist so krass, der Beat, der wird dir so gut stehen, Felix, da müsstest du was drauf machen. Und ich habe mir das angehört und ich habe sofort diesen Vibe gefühlt und habe gewusst gehabt, okay, let's go, da muss ich einen Song drauf machen. Und dann habe ich den Schneekugelwald, den Song geschrieben und recorded, habe ihm das gezeigt und habe gesagt, Bro, das ist ein ganz wichtiger Song, da steckt ganz viel drin, da müssen wir irgendwas Krasses machen. Und dann haben wir zusammen eben mit diesen anderen Videoleuten, er war quasi auch mit dabei, er hat kurze Szene da mitgespielt in dem Video und war auch so mit dabei, dass er quasi ein bisschen so den anderen mit über die Schulter guckt, so ein bisschen so wie so ein zweiter Videodirector. Mhm. Und dann haben wir zusammen dieses Projekt durchzogen und dann war das echt so, ja, das war dann echt so, Mir einfach sau wichtig, so dieser Release. Also ich war danach voll nervös an dem Abend, wo wir gesagt haben, okay, jetzt release mal dieses Video. Und dann ich so, oh, ich weiß nur, da bin ich bei ihm geguckt, weil wir hatten damals in Bubach nur Billo Internet, da hätte ich es nie hochgeladen kriegt. Da bin ich zu ihm gefahren, Nachbardorf, besseres Internet, haben wir das da hochgeladen und ich so, kurz bevor ich dann draufdrücke, eben auf Veröffentlichen bei YouTube, ich so, Alter, Bro, da steckt jetzt so viel drin, so viel Arbeit und so viel Liebe für uns. Könnte aber halt sein, dass das wieder nur 5 Leute angucken. Mhm. Und er so, egal, Bro, let's go, hau mal raus. Und dann haben wir rausgehaut und dann ging's ab. Dann, das war damals nur Facebook-Zeit, wo Facebook so groß war. Mhm. Und dann einfach bam, 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 der hat's geteilt. Dir wird das ja dann angezeigt irgendwie so. Und wenn man, siehst du so, nach dem ersten Tag, wo das Video draußen ist, schaust du bei dir in deine Facebook-Timeline rein, da steht irgendwie so, der und der und 120 andere Personen haben dieses Video geteilt, wo du denkst, was geht ab? Mhm. Und dann hat es richtig viel Aufrufe in kurzer Zeit gekriegt, für meine Verhältnisse. So, ich meine, das waren damals irgendwie recht schnell so die 10.000. Mhm. Und das sind für mich unfassbar geile Zahlen damals gewesen.
Voll.
Ja, und dann hat sie das so ein bisschen so verselbstständigt, so irgend so ein bisschen mittelgroßer YouTuber, der hat es auch gesehen, der fand es auch geil, der hat es auch geteilt, es gab dem Ganzen nochmal einen Push. Dann hat die Mittelbayerische einen Artikel drüber geschrieben, gab dem Ganzen auch nochmal einen Push. Genau. Und das ist halt jetzt immer noch das mein erfolgreichstes Musikvideo auf YouTube, was die Aufrufzahlen angeht.
Mhm. Ja. Was ist das Erfolgreichste?
Das Erfolgreichste war der erste Song mit Tatwaffe, mit dem Alex zusammen. Mhm.
Okay.
Ja, aber das war ja, das war irgendwie ein bisschen damals klar, weil das war für mich eh so wild, so da nach Köln zu fahren und zusammen mit ihm das Video zu drehen. Und so, wir haben uns ja davor nur ein bisschen gekannt. Wir hatten ein bisschen hin und her geschrieben, wir hatten, glaube ich, einmal oder so telefoniert und da haben wir uns das erste Mal persönlich gesehen bei dem Videodreh. Und ich wusste halt, konnte es halt gar nicht einschätzen. Und ich dachte mal so, hey, boah, das war halt einer zu der Rapper, die du da selber mit 12, 13 im Bus gehört hast, so immer.
Die du verschickt hast.
Ja, ja, die ich geschickt bekommen habe, so. Hat mir, ich weiß nicht, nur der Kollege im Bus, ich sage jetzt einfach, ich droppe Namen, schamlos. Der Peter.
Der Typ.
Peter, du weißt, dass du gemacht bist. Der hat damals mir das so gezeigt. Er hat gesagt, hey, kennst du die Firma schon? Check mal das ab. Und dann hat er mir halt mehrere Sachen gezeigt und halt auch die eine. Und das war ja eh der große Hit damals. Mhm. Und dann lief der ja auch auf MTV, das Video damals. Es war crazy einfach.
Was, dein Video ist auf MTV gelaufen?
Nee, das Video von Alex damals. Ja. Mit, also wo ich das dann als erste Mal gesehen habe. Und auch mit dem Text drin so. Man merkt, hey, der hat halt einfach, ja, wir haben um Pack und um Biggie getrauert. Weil man denkt, das ist so ein Love-Song für seine Frau. Und trotzdem diese, spürt man halt auch raus, der lebt auch für die Liebe, also dieser Song lebt für die Liebe zu seiner Frau und für diese Liebe zu Hip-Hop, die beiden scheinbar auch nochmal vereint. Und das war einfach so geil, so krass. Und dann irgendwann dann sitzt er halt dann so in dem Auto auf dem Weg nach Köln und denkst dir, ja krass, den Typen, den triffst du jetzt dann gleich. Mhm. Und mit dem machst du ein Musikvideo. Und dann fühlst du halt wie so ein kleiner Junge und bist halt echt nervös und denkst so, oh Gott, hoffentlich verhalte ich mich jetzt nicht irgendwie wie der letzte Keck.
Ich mag er mich.
Genau. Und hoffentlich ist der nett oder so. Weil ich dachte mal so, ist halt voll für mich immer noch voll der Star. Mhm. Der ist Rap-Legende einfach. Und dann lernen wir den kennen. Und dann war der einfach ultra nett. Und so auch so irgendwie so, ja, und ich habe nur die Idee und ich habe mir das nur gedacht gehabt. Und selber voll die Ideen, voll intuit gewesen für den Song, für das Video. Und selber dann auch nochmal irgendwie so, ich dachte jetzt eher so, also ich wäre voll happy gewesen, wenn er da irgendwie für eine halbe Stunde, Stunde mit dazu steppt zu dem Musikvideo. Wir drehen ein paar Takes mit ihm und hat mir dann gedacht gehabt, okay, und er muss dann bestimmt wieder backen, weil er ist busy, aber der hat sie ultra viel Zeit genommen. Mhm. Wie gesagt, war dann eher nur so, ja, lass nochmal einen Take machen und hey, lass doch in der Szene so und so machen. Und einfach ultra der nette, ultra der tolle Typ. Ja, und man sieht es dann am Ende. Das Video, das entstanden ist, das war geil, das hat ultra Spaß gemacht. Der Song war damals einfach auch ein Song, der für mich selber wichtig war und der, ja, ich finde, den kann man sich immer nur gut anhören. Der Beat geht gut rein, auch wenn der schon relativ alt ist. Und das ist so das bekannteste Video und der bekannteste Song auf YouTube.
Ja. Wie hieß der Song nochmal?
Eiskalt.
Eiskalt, ja. Habt ihr immer noch Kontakt?
Ja, ja, ja. Also wir haben ja immer mal wieder auch Songs zusammen gehabt. Das war ja damals, ich habe den ja dann nur aufs erste Album mit draufgepackt, bei Hand aufs Herz war Eiskalt mit drauf. Am zweiten Album hatten wir was geplant für diesen Mammut-Track, den ihr da hatte, aber das hat nicht ganz geklappt. Das hat sie mit der Deadline, ist es leider nicht ausgegangen. Der hatte schon einen Part geschrieben, aber er hat es nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu recorden. Mhm. Und ja, ich muss jetzt gerade überlegen. Also bei meinen richtigen Alben war er jetzt eigentlich immer drauf. Plus 49 war nur eine EP. Das war ja auch nur so 8 Songs, glaube ich. Aber nach Immergrün war er dann auf jedem Album nochmal drauf. Bei Indianer Ehrenwort hat man einen Song zu zweit. Bei Sand Love hat er bei dem Mammut-Song mitgemacht. Da hat er sogar gemeint gehabt, weil wir haben uns, das war so ein Ultra-Mammut-Song. Das war das größte Projekt, das ich überhaupt gestemmt habe. Also ich habe wirklich sau viele Leute gefragt, alle, wo ich mir dachte, hey, die sind geil, das finde ich cool, was die machen. Und wir waren da irgendwie, ich weiß nicht, über 20 KünstlerInnen sind auf dem Song mit drauf. Ich hatte da quasi irgendwie selber schon von den Leuten, die ich feiere, die ich cool finde, die ich am Schirm habe, so voll viele Leute gefragt und von denen haben so, glaube ich, so 16 bis 18 was abgegeben. Und dann habe ich das selber nochmal wie so einen Contest quasi auf Instagram in meine Story gepackt und gesagt, hey, wenn hier irgendwelche Leute sind, die Bock haben, irgendwie mit auf den Song zu jumpen, hier reagieren, ich schicke euch den Beat zu und dann schickt's mal was und wenn der Part geil ist, kommt er mit auf den Song. Und darüber haben sie auch irgendwie nochmal so 5 oder 6 Leute, glaube ich, gemeldet, die was Geiles abgeliefert haben, die dann auch nochmal mit auf den Song drauf sind. Die da wahrscheinlich sonst davor nie, also wo der Kontakt nie zustande gekommen wäre. Ein ganz wichtiger Homie, mit dem ich dann danach viel Musik gemacht habe, Riesenlauch.
Riesenlauch?
Ja, ja. Der Name ist ein bisschen wild, aber der macht geile Mucke. Oder vielleicht genau deswegen, der Name ist so wild wie die Mucke. So. Und den hätte ich wahrscheinlich gar nicht kennengelernt, weil der hat sie damals eben auf diese Story hin, hat der einen Part mir geschickt. Dann hat er den dadurch auf dem Schirm. Dann sind wir uns gegenseitig gefolgt auf Instagram. Und dann haben wir uns auch eine witzige Story bei einem Videodreh von mir kennengelernt persönlich, okay, wo nämlich mein Videograf in seiner Story einen Aufruf gestartet hat, hat gemeint gehabt, ey, wir drehen ein Musikvideo für Felix, hat wer Bock mitzukommen und behind the scenes Fotos und Videomaterial zu machen und da hatte er sich gemeldet und dann haben wir uns da persönlich gesehen, hey, also damals hat er noch einen anderen Rappernamen gehabt, Flexis hieß er damals noch und ich so, ey, du bist auf Flexis, ja, sau cool, dass du auf Schaff bist, du bist ja auf dem Track mit drauf vom Album, ja, richtig geil.
Der lauert doch bloß auf diese Instagram-Stories.
Ja, genau. Aufrufe. So ist es. Der Geier.
Ja, wirklich. Hat er keinen Job?
Der, also, ich weiß, das war joke-mäßig für dich gemeint, aber der hat es wirklich durchgezogen, der macht hauptberuflich Mucke.
Ah, krass, okay.
Ja, der hat sich selbstständig gemacht mit Musik und richtig, richtig geil. Also, er macht viele Battles so bei Diltily und bei FOB und Auftragssongs und solche Sachen und also die Musik ist bei dem, was er sich selbstständig gemacht hat, aktuell, glaube ich, eher ein kleinerer Teil. Er macht aber auch viel so Foto- und Videokram. Mhm. Aber er hat sie halt mit kreativer Arbeit selbstständig gemacht. Und das macht er jetzt auch schon ein paar Jahre. Und da habe ich ihm auch immer wieder gesagt, ey, Bro, unfassbar. Ich habe allergrößten Respekt dafür, dass du diesen Mut hast, dass du es einfach durchzogen hast und dass du jetzt einfach nur noch Sachen machst, auf die du Bock hast, die dich bereichern, so persönlich. Und ich merke es ja, es ist ein unfassbarer Struggle. Also ich mache mir schon immer viel Stress und viel Arbeit mit der Mucke, aber was ich sehe, was bei dem immer abgeht, der gönnt sich gar keine Pausen irgendwie. Der sagt da seit 3 Jahren so irgendwie, ja, jetzt müsst ihr dann mal langsamer machen, mal ein bisschen chillen. Aber trotzdem bam, 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 vom einen Projekt ins nächste. Aber ja, das ist halt so das. Wenn man irgendwas macht, für das man brennt, wo man Leidenschaft dafür hat, dann geht man nicht nur den einen extra Meter mehr, sondern dann geht man den extra Kilometer mehr.
Das ist der Hustle.
Ja.
Was haben wir jetzt in der Gegenwart?
Okay, wir sind fast in der Gegenwart, genau. Weil, nochmal Werbeblock der nächste, am letzten Album, auf meinem letzten Album, das ich dieses Jahr released habe, auf Kitsch, ist der Alex auch wieder mit drauf, Tatwaffe. Da haben wir einen richtig schönen Song dafür gemacht, Rette die Welt. Und dieses Album, das hatte echt eine lange Entstehungsgeschichte auch. Also ich habe 2021 Send Love gedroppt und hatte, als ich Send Love rausgebracht habe, schon die ersten Songs fertig für Kitsch. Und dachte eigentlich, das wird so eine EP, die ich dann irgendwann entspannt 2022 droppe. Und dann habe ich mir auch eben in Köln mit dem Alex getroffen. Müsste auch 2022 dann gewesen sein, für eine Studio-Session, zusammen mit seinem Beat-Producer, der übrigens, also der macht geisteskranke Beats unter dem Namen OMG What a Beat, aber ist auch ein unfassbar krasser Sänger unter dem Namen JJD und richtig cooler Typ. Und der hat uns da ein Brett von einem Beat geliefert und dann haben wir da mit ihm zusammen unsere Parts recorded. Er als talentierter Sänger hat uns bisschen bei der Melodie geholfen für die Hookline und dann haben wir uns da auch noch was Geiles überlegt, haben wir da die Köpfe zusammengesteckt, was Cooles für die Hookline geschrieben und dann stand der Track. Ich bin an dem Tag mit dem Zug irgendwie um 7 in der Früh losgefahren, von hier nach Köln, war krass. Mittags, früh nachmittags dann eben am Bahnhof dort und dann hab mit Alex abgeholt mit seiner Karre, dann sind wir ins Studio gefahren, haben 5-6 Stunden da irgendwie geschrieben, recorded, schon ein bisschen Video gemacht. Und danach hat er mich wieder zum Bahnhof gefahren, bin ich wieder heim mit dem Zug. War in der Nacht um 1 oder 2 daheim und das hatte einen richtig geilen Song im Gepäck.
Jet-Set-Leben ist das.
Ja, der Hustle.
Ja, der Hustle.
Das ist so das, was sie heute so durch diesen Podcast durchzieht. Der Hustle ist real.
Ja, wirklich. Und woran hustlest du denn jetzt gerade?
Jetzt gerade. Jetzt habe ich gerade den Werbeblock zugemacht. Jetzt
kommt dann nächste.
Perfekt, ey. Jetzt gerade hustlen wir am Collabo-Album, der liebe Signature und ich. Wir machen jetzt schon seit vielen Jahren zusammen Mucke. Wir kennen uns auch schon ewig. Wir haben uns 2014 kennengelernt.
Krass.
Und ich war 2006, 2007 schon ein Fan von ihm.
Auch einer von den Infrarot.
Ja, auch einer, den ich rumgeschickt habe. Ja, damals im Bus. Einer aus dem Umfeld von Max tatsächlich.
Mhm.
Und also von Das Weh. Und ich habe damals seine Songs mit Chronic zusammen so gefeiert. Die hatten richtig geile Songs am Start. Ich weiß noch, von London bis Rom, das war so ein Banger. Oder auch dieses See Them Coming, wo er zusammen eben mit Das Weh, mit Max und mit Sorgenkind. Das war so ein Banger-Song. Und der geht da, also ich fand den Song, er hat glaube ich hinten den letzten Part, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich fand davor schon geil, weil ich mir dachte, boah, coole melodische Hook. Und dann kommt der irgendwann rein und dachte mir, Alter, wie übertrieben krantig der über diesen Beat drüber schreit mit so einer Power. Und da war ich halt einfach geflasht. Und ich bin ihm damals schon, eigentlich, damals waren es ja nur eine DMs, wo man in die DMs leitet. Damals hat man sie irgendwie die ICQ-Nummer besorgt. Mhm. Dann habe ich mir die ICQ-Nummer von ihm geklärt. Und da habe ich mit ihm damals so, wie so Fanboy, so 2006, 2007 immer ein bisschen auf ICQ hin und her geschrieben und dachte mir so, ich habe mit Signature Kontakt. Dann haben wir uns eben, wie gesagt, 7 Jahre später kennengelernt auf so einem Gig, damals im Jutz in Kulmbach, genau, in der alten Spinnerei, hat ein Kollege so einen Rap-Abend gemacht. Er und ich sind zusammen aufgetreten und eben der Domi, der Signature, damals mit dem Glädde als Backup. Und ja, dann haben wir da lose Kontakt gehabt über die Jahre und dann hat sich da irgendwann so eine richtige Freundschaft daraus entwickelt. Und seit 2022 ist er mein fester Bühnenpartner. Also er und ich, wir sind ein Team auf der Bühne. Ich liebe das, mit ihm die Auftritte zu spielen. Und wir haben auch viele Songs zusammen. Und genau, ganz viele von diesen Songs, die wir zusammen haben, die da in der Zeit seit 2022 entstanden sind, die haben es jetzt auch auf dieses Collabo-Album geschafft. Dann haben wir nur ein paar neue Banger gemacht, uns ein paar coole Feature-Gäste eingeladen, wie zum Beispiel die Oscar.
Mhm.
Oder die Antonia Katinka, die macht auch richtig, also die singt richtig geil, hat eine richtig, richtig tolle Stimme. Und ja, genau. Da haben wir jetzt an Halloween die erste Single released, Straßenlaternen.
Mhm.
Und die nächste kommt jetzt Ende November.
Da bin ich so gespannt drauf.
Gespenster heißt das Ding.
Also auch nochmal Halloween quasi.
Vom Titel her Halloween-mäßig, ja. Aber es ist einfach ein schöner, emotionaler, deeper Song.
Ja, weil du jetzt gerade sagst, emotional und deep, ist es ja viel bei dir, bei deiner Musik, dass du über Emotionen, ja, über vielleicht eiskalte Liebe und so sinnierst.
Ja, genau. Damals schon über Liebe auf negativ gerappt in meiner Schneekugelwelt, dann Send Love raus, also Love rausgesendet und jetzt das letzte Album war ja auch Kitsch.
Mhm.
Ich habe den Kitsch perfektioniert, so ein bisschen. Oder habe es zumindest probiert, sagen wir mal so.
Ja.
Und ja, also ich habe das früh gemerkt einfach, weil es bei Max in seiner Musik immer auch so war. Oder weil ich das damals, so wie ich halt Hip-Hop sozialisiert wurde. So, Eminem hat damals auch immer irgendwas drin gehabt. Das habe ich zwar als Kind noch nicht so gut verstanden, aber irgendwann konnte ich dann Englisch. Und wo ich dann die ersten Sachen auf Deutsch gehört habe, wo ich dann eben die Songs vom Alex von Tatwaffe gehört habe, die Songs von Savage, die Songs von Max, habe ich immer gemerkt gehabt, hey, das ist nicht nur irgendwie Proll und Battle-Scheiß und hart. Das ist zwar auch geil, ab und zu mal einfach auf die Kacke zu hauen, weil das ja auch eine Emotion von dir bedient, die du dann darüber rauslassen kannst. Oder wo du aus dieser Emotion Wut was Produktives machen kannst. So. Aber die ganzen anderen Emotionen, die kannst du auch damit abfrühstücken. Also Trauer, Liebeskummer und so. Und ja, Und ich habe einfach irgendwie gemerkt gehabt, so recht schnell, ey, ich mache mir sau viel Gedanken. Das ist ganz oft ganz viel los bei mir im Kopf. Und wenn ich das aufschreibe, dann kommt da ein bisschen Ruhe rein. Und es gibt, also ich bin ja eh, also ich arbeite ja im sozialen Bereich und gerade die letzten Jahre habe ich mich sehr viel mit so Themen auch wie Achtsamkeit und sowas beschäftigt und Arbeit mit dem inneren Kind. Und da gibt es ja dieses super tolle Buch von der Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Und da drin gibt es dieses, wie heißt es schnell nochmal, diesen Modus der Selbstvergessenheit. So, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es gerade richtig benannt habe, weil es ist auch schon wieder eine Zeit lang her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber wo du quasi so ein bisschen so, wo du in was so krass drin bist, dass das deinen ganzen Fokus gerade aufnimmt, dass du um dich herum den Raum und Zeit so vergisst. Und das, also sowas gibt es im Negativen, aber sowas kann es im Positiven geben. Und dieser positive Modus der Selbstvergessenheit, das habe ich, wenn ich vors Mic steppe, wenn ich dann im Studio bin, wenn ich meine Songs aufnehme.
Mhm. So ein Flow-Zustand quasi.
Ja, genau. Ja, das trifft es eigentlich noch besser.
Ja, nee, das kenne ich auch. Das ist wirklich geil. Aber man muss echt aufpassen, dass man sich nicht drin verliert, ne?
Ja, das ist crazy. Also ich meine, ich nehme ja eh alles bei mir zu Hause auf oder das meiste, am liebsten nehme ich bei mir zu Hause auf. Ich habe mal da so ein kleines Studio reingebaut mit, eigentlich braucht es ja nicht viel. Es braucht ein gutes Mic, es braucht zwei, drei gute Geräte, die du da in Line steckst, so einen Preamp und irgendwas, was quasi so eine bessere Soundkarte hat als der PC, damit das dann halt auch irgendwie vom Sound her passt. Und ein bisschen Abdämmung und dann kannst du von zu Hause recorden und kannst ja schon richtig viel rausholen. Und das ist echt, also es war oft so, dass ich dann irgendwann, keine Ahnung, da fängst du an, mittags oder frühnachmittags und irgendwann schaust du auf die Uhr und merkst, ah, okay, shit. Also einerseits geil, weil du bist so im Flow, aber du hast halt jetzt irgendwie 6-7 Stunden irgendwie Mucke gemacht und ah, okay, eigentlich knurrt dir der Magen seit 3 Stunden. Irgendwann solltest du mal was essen. So. Also das ist dann so, das sind so die bisschen die negativen Side-Effekte. Du merkst es dann erst, wenn es eigentlich schon voll dringend ist. Mhm. So, du hast voll den Flow-Zustand und dann irgendwann kommt der Moment, wo du denkst, scheiße, ich muss jetzt essen.
Ja. Gut, aber du rappst zum Beispiel auch übers Dorfleben, habe ich gesehen.
Oh ja.
Das ist ja was komplett anderes so ein bisschen, oder?
Ich finde halt das Wichtigste an der Musik, oder darum ist mir Rap ja so wichtig und darum hatte diese Musik, glaube ich, für mich von Anfang an so eine Faszination, weil das einfach so authentisch ist. Weil da, also es ist ja in anderen Musikrichtungen normaler, dass du das teilweise eher geschrieben kriegst oder da ist es nicht so wichtig, wer den Songtext schreibt. Da kommt es am Ende nur drauf an, hey, also so in so Musikrichtungen wie Pop oder so. Hey, geht der Song einfach gut ins Ohr und ist der massentauglich. Aber bei Rap war es ja immer sau wichtig so, dass du selber die Person, also die Person, die das rappt, sollte das im besten Fall selber schreiben und die sollte das ja irgendwo verkörpern können. Und deswegen dachte ich mir immer, es macht keinen Sinn für mich, irgendwelche Stories zu erzählen für irgendwas, was ich nicht bin. Ich brauche halt nicht hier über den Hustle im Großstadtghetto erzählen.
In Frankfurt.
Ja, genau. Obwohl, Frankfurt kann ich schon ein bisschen was erzählen. Ich bin Frankfurt-Fan.
Ah, ja,
aber dann
okay.
Also da habe ich die ein oder andere Frankfurt-Referenz habe ich drin, aber dann halt eher Frankfurt-Fußballspieler. Aber ich, das war mir immer schon wichtig, dass ich, wenn ich Musik mache, wenn ihr irgendein Thema für einen Song habt, dass ich mir da gut drin auskenne, dass ich weiß, wovon sie redet und dass das authentisch ist. Und deswegen finde ich, macht nur Sinn. Ich bin am Dorf aufgewachsen, das findet sich auch immer mal wieder in meiner Musik wieder. Ich habe 2 Songs auf Bayerisch, eben den einen, auf den du jetzt anspielst, das ist der In meinem Dorf. Dann gibt es nur den Dorfkids, wo dieses ganze Dorfleben in Mundart quasi aufgearbeitet wird. Es gibt aber auch Songs auf Alben von mir, wo ich das auf Hochdeutsch gemacht habe und wo auch der deepere Aspekt irgendwie ein bisschen mit drin ist. Weil, also, ich sag mal so, Schwandorf, ich meine, das ist eine Kleinstadt eigentlich, ne? Verschlafenes Kleinstadtnestchen, aber da gibt es halt auch, also da gibt es halt alles seine Probleme. Du hast damals, als ich ja Teenie war, schon gewusst gehabt, hey, du solltest vielleicht in der Nacht nicht in den Stadtpark gehen, ja, weil da die ganzen verschallerten Junkies rumhängen. Weil es da nämlich Weed gibt und Crystal. Mhm. Dass irgendwelche Idioten quasi, die nach Tschechien fahren, das billig kaufen und das dann da im Stadtpark verkaufen.
Gerade hier an der Grenze, ja.
Ja, genau. Und da habe ich halt auch Sachen erlebt vor irgendwelche Freunde. Und dann gab es halt auch Freunde, die dann in Drogentherapie waren, Freunde, die im Knast waren. Und nur weil es jetzt eine Kleinstadt ist, es hat seine Romantik auf der einen Seite, aber es hat auch seine Bitterkeit. Und da habe ich auch so einen Song gemacht, 92421 heißt der. Mhm. Und da habe ich das Ganze auf eine andere Seite beleuchtet. Und ich finde, also es ist ja nie irgendetwas nur das. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß und es gibt so viele Grautöne. Und deswegen macht es für mich voll Sinn, den einen Grauton mit 92421 abzudecken, aber dann auch einen positiveren Grauton mit sowas wie In meinem Dorf oder Dorfkids. Mhm.
Mit Bieber und zusammen.
Ja, genau. Michi, mit Bayern-Rap-Papa.
Legende. Wir versuchen, wir seit Jahren hier reinzukriegen, aber der ist einfach nicht zu greifen. Der antwortet einfach dann nimmer.
Glaube, also ich mag an Michi sehr gerne. Wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre. Wir haben das erste Mal zusammen, wann war denn das? 2010? Im Jutz in Burglengerfeld, im Punker-Jutz, haben wir zusammen eine Hip-Hop-Jam gespielt. Und seitdem, also der hat mir damals 2010, da habe ich Emily released, Song über ein krebskrankes Mädel. Da hat er mir auf MySpace geschrieben, hey, Emily, super Song. Da dachte ich mir so, Alter, der Bieber hat mir auf MySpace geschrieben. Damals also voll der Fan-Moment.
Ja.
Und jetzt haben wir auch schon viele Jahre irgendwie echt einen guten Kontakt und haben befreundet miteinander. Und ich bin ihm auch voll dankbar, der nimmt uns auch immer wieder mit so. Also wir spielen dann immer mal wieder Support bei seinen Shows. Und den in meinem Dorf haben wir jetzt auch schon echt einige Male live gespielt und es macht da immer Bock, mit dem zusammen live zu sein, weil das einfach, also es ist einfach, der Michi ist ein super entspannter, super lieber Typ. Wenn er da ist, dann ist immer alles richtig geil. Und wenn er da ist, dann merkt man richtig so, hey, der hat sich jetzt für das Zeit genommen. So, du triffst ihn mit ihm, der hat sich jetzt für dich Zeit genommen. Jetzt geht es um nichts anderes als um uns. Mhm. Aber manchmal gibt es halt auch so Phasen, wo der gefühlt wochenlang sein Handy irgendwo in der Ecke schmeißt.
Das Gefühl habe ich auch.
Ja, ja, Hammer. Aber hat es auch voll Spaß gemacht, so richtig nochmal über den ganzen alten Zeich so ein bisschen nochmal nachzudenken. Und man denkt, Alter, krass. Es ist halt viel, viel Zeit vergangen. So. Mhm. Das ist crazy, wenn man sich überlegt, so mit 14, also als so ein kleiner Bursch fängt man an. Und was man damals auch nur für Scheiß im Kopf gehabt hat. Boah, was ich damals nur bei so Keller Sessions, ich habe ja damals das Mic im Keller von meinen Eltern unten gehabt und dann war der Raffi immer da und wir haben ja irgendwie dauernd Sessions miteinander gemacht, was wir für Bullshit da gerappt haben. Und diese Songs, aber die gibt's halt alle nur. Die sind alle ein Zeitdokument. Und dann hörst du dir das nur mal, ich mach das voll gern. So, es gibt so viele Songs, die so komplett, also die werden nie an die Öffentlichkeit kommen. Aber dann hört man sie die manchmal zusammen an, wenn man sie dann wieder trifft und dann denkt man, ja, geil. Ja, stimmt, das war der Abend, wo wir da, keine Ahnung, wo wir zusammen mit dem Roman unten im Keller gehockt sind und uns so eine Flasche Absolut-Wodka reinzuhaben. Und dann haben wir diesen Bullshit-Song eingrabbt, alle miteinander.
Ja, das ist doch voll schön. Das war irgendwie jetzt auch so eine 2000er-Nostalgie-Folge ein bisschen. Ja, über MySpace reden und ICQ und Infrarot.
Ey, crazy. Ich bin richtig so, keine Ahnung, kurz vor Boomer. So. Ja,
damals in meiner Zeit.
Ja. Mensch, die Wirtschaftskrise, leid.
Ja, stimmt. Die habe ich auch schon miterlebt. So jung bin ich auch nicht mehr. Okay, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Felix oder Felix, dass du bei uns im Podcast warst. Diese Stunde ist jetzt wie im Flow tatsächlich durchgegangen. Wir nehmen schon 50 Minuten auf.
Ja, crazy.
Fast 50 Minuten, das ist, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ey, voll. Du hast jetzt ein paar Mal mit deinen Fragen wirklich die Büchse der Pandora geöffnet. So, ich bin dafür richtig bin ich so in den Labermodus gekommen. Ich hoffe, wir haben nicht zu sehr um Kopf und Kragen geredet. Aber hey, hat mega Spaß gemacht. Also vielen Dank für die Einladung. Und ich komme jederzeit gern wieder. Und weil wir vorhin drüber geredet haben, wenn ihr mich das nächste Mal seht, vielleicht gebe ich ihm nochmal so einen leichten Hint, so hey, okay. Da gibt's doch diesen Kulturkiosk. Vielleicht kannst du nochmal antworten.
Wo kann man dir folgen?
Man kann mir folgen überall, wo Social Media draufsteht eigentlich und überall, wo man Musik streamen kann. Also meine Mucke gibt's auf Apple Music, auf Amazon, auf Spotify und vieles mehr. Eigentlich auf jedem Streamingdienst. Und ich selber bin natürlich auch unterwegs. Ich drehe regelmäßig auch Reels und allen möglichen anderen Schabernack, irgendwelche Live-Auftritt-Ausschnitte, die gibt es dann zu sehen auf Instagram, auf YouTube und auf TikTok.
Nice. Und da hast du Felix, also F-E-E-L-I-K-X?
Genau, mit einem Punkt noch dazwischen oft. F-E-E-L.I-K-X. Genau. Und dann sollte man mich da eigentlich finden.
Nice. Uns folgt ihr am besten auf Kulturkiosk-der-Podcast. Schreibt uns eine Mail, wenn es euch gefallen hat und ihr unbedingt was loswerden wollt unter kulturkiosk@oberpfalzmedien.de. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Ich freue mich. Ciao.
Ciao.